Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Dass es am Anfang zu wenig Impfstoff gegen Corona geben würde, das war schon länger klar. Nun sollte es aber weniger geben als eigentlich vom Bund zugesagt. So hatte das jedenfalls die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalajdzic hier im Inforadio dargestellt und den Bund scharf kritisiert. Offenbar ist diese Kritik angekommen, denn am späten Nachmittag kam aus dem Bundesgesundheitsministerium die Nachricht, in der kommenden Woche wird doch noch Impfstoff an die Länder geliefert, zwar erst am Freitag statt am Montag, aber immerhin. Es gäbe aber auch noch andere Probleme, so die Gesundheitssenatorin Kalajdzic im Inforadio.
Was mich maßlos ärgert, das sage ich auch, das, was wir erwarten, wissen wir noch nicht mal, kommt der Impfstoff Montag oder Sonntag. Und das ist natürlich für die Planung ungemein wichtig, für Buchen von Terminen.
Und ohne Termin keine Impfung. Das ist eigentlich bekannt, aber selbst bei großen Pflegeunternehmen offenbar noch nicht überall angekommen. Das musste ein Krankenpfleger eines solchen Unternehmens schmerzlich lernen. Seine Chefin hatte ihm gesagt, er könne sich ohne Termin impfen lassen. Das hat nicht geklappt, erzählte uns der Pfleger, der seinen Namen nicht genannt wissen will.
Dort vor Ort hat man mir gesagt, ja, ich brauche unbedingt einen Termin. Es werden Briefe geschickt über den Arbeitgeber, kriegt man einen Brief eben mit einem QR-Code und dann kann man sich irgendwo registrieren und einen Termin vereinbaren.
Dass es ohne Termin keine Impfung gibt, erklärt Berlins Gesundheitssenatorin mit dem sensiblen Impfstoff. Das Impfzentrum bekommt nur genau so viel Impfstoff pro Tag, wie es für die gebuchten Termine braucht. Deshalb wird niemand ohne Termin geimpft. Allerdings muss man auch hier sagen, Ausnahmen bestätigen diese Regel. Es kommen immer mal wieder Menschen nicht zum verabredeten Termin. Der Impfstoff wird trotzdem nicht weggekippt, sagt der Präsident des DRK Mögelspree, Jens Quade, der das Impfzentrum in der Arena betreibt.
Restmengen verimpfen wir, wie vorgesehen, unter anderem natürlich an Personal der Impfzentren, die ja entsprechend der Bundesverordnung auch in der höchsten Priorität mit eingeordnet sind.
Dass das Impfzentrum erstmal wieder für 4 Tage schließt, hat neben den wenigen Buchungen und den geringen Impfdosen auch noch organisatorische Gründe, sagt Jens Quade. Denn auch wenn 80% des Orga-Plans aufgegangen seien bislang, müsse bei 20% nachgesteuert werden.
Es dauert schlichtweg einfach länger, diesen Impfstoff aufzubereiten hier vor Ort, weil es ein sehr komplizierter Prozess ist, wie wir eigentlich alle anfänglich gedacht haben. Das lässt sich vorher schlecht simulieren, weil war ja kein Impfstoff da.
Ein paar Anlaufschwierigkeiten sind also durchaus da. Die sollen über den Jahreswechsel beseitigt werden.
Der Bericht von Ute Schumacher war das aus unserer landespolitischen Redaktion. In Brandenburg sollen die ersten Impfzentren in der kommenden Woche ihre Arbeit aufnehmen. Auch hier könnte sich der verspätete Liefertermin von Impfstoff auswirken, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
Ich fürchte, wir könnten Anfang Januar mehr impfen, als wir Material haben.
Am Plan für die erste Januarwoche ändere sich jedoch nichts, so Nonnemacher. Am Montag startet die telefonische Terminvergabe. Am Dienstag nehmen die ersten beiden Impfzentren in Potsdam und Cottbus ihren Betrieb auf. Über die Rufnummer 116117 können impfberechtigte Personen Termine vereinbaren, etwa Menschen über 80 Jahre, so Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung.
Die zweite Gruppe, die in den Impfzentren geimpft wird, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen, insbesondere der ambulanten Pflege. Die können sich ebenfalls bei uns melden und bekommen dann einen Termin. Und zum Nachweis, dass sie dort arbeiten, gibt es eine Arbeitgeberbescheinigung, die wird auf der Webseite brandenburg-impft veröffentlicht.
Für ältere Menschen seien zudem Fahrdienste zu den Impfzentren vorgesehen, so Rostek. Details dazu stehen aber noch nicht fest. Man sei noch in Gesprächen mit den Kommunen.
Das heißt, es wird auch regionale Angebote geben, dass diese Personen gegebenenfalls durch einen Fahrdienst abgeholt werden oder eine Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs da noch stattfindet, um auch nicht so mobile Personen dann zu versorgen.
Zunächst starten 2 Impfzentren. Bis 1. Februar sollen 9 weitere ihren Betrieb aufnehmen. Es gäbe einen minutiösen Plan, so Gesundheitsministerin Nonnemacher, aber eben auch noch Ungewissheiten.
Es kann vielleicht auch sein, dass uns in einigen Tagen eine gegenteilige, freudige Botschaft erreicht, dass wir dann mehr Impfstoff bekommen, als angekündigt war. Aber wir müssen halt sehr flexibel kalkulieren.
Brandenburg ist vorbereitet, aber die entscheidende Variable bleibt die Ressource Impfstoff.
Informationen von RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen. Wenn ausreichend Impfstoff da ist, dann soll der natürlich schnell und sicher verimpft werden. Dafür werden zurzeit in Brandenburg die Mediziner eingeteilt. Zugleich ist eine Debatte über die Bezahlung dieser Helfer im Gange. Worum es da genau geht, schildert RBB-Reporter Robert Schwarz.
Für ihren Einsatz in den Impfzentren sollen die Ärzte entsprechend honoriert werden, sagt die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg. Impfteams, also ein Arzt und zwei Praxismitarbeiter, erhalten Stundensätze von 270 Euro. Auch Karin Harre, Vorsitzende des Brandenburger Hausärzteverbandes, wird Impfungen vornehmen. Mit dem hohen Honorar soll auch der Praxisausfall kompensiert werden, so die Allgemeinmedizinerin.
Diese Impfzentren sind ja den ganzen Tag geöffnet. Da man ja also nicht als Arzt alleine hingeht, seine Schwestern sozusagen mitnimmt, ist ja die Praxis dann geschlossen. Und dieses Geld, was man da bekommt, ist also inklusive An- und Abfahrt. Und dann gibt es eben diese halbe Stunde Vor- und Nachbereitung und eben der Verdienstausfall, weil die Praxis ja dann zu ist an dem Tag. Und das alles zusammen sozusagen macht dann dieses Honorar aus.
Ärzte, die ohne Praxisteams in die Impfzentren kommen, erhalten in Brandenburg 120 Euro pro Stunde. Deutschlandweit variieren die Honorare. In Nordrhein-Westfalen sollen es beispielsweise 150 Euro sein. Einige finden das überzogen. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Christian Wehri, weist die Kritik zurück.
Wir haben eine Impfaktion in einem Ausmaß, wie wir es noch nie vorher gesehen haben. Es ist eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe, die diese Ärzte dort machen. Und eine Kritik an dieser Vergütung kann ich überhaupt nicht verstehen.
So Wehri, der die hohe Einsatzbereitschaft der Brandenburger Ärzte lobt. Rund 1000 Mediziner haben sich bis jetzt zum Einsatz in den Impfzentren gemeldet.
Unsere Vertragsärzte können über ein Online-Tool ihre Dienste selbst schnell und einfach online buchen. Und Stand heute sieht alles gut aus. Also ich gehe nicht davon aus, dass es in absehbarer Zeit Versorgungslücken gibt, weil Ärzte nicht zur Verfügung stehen.
Vor den Impfungen erfolgt ab dem 4. Januar die Terminvergabe, zunächst für Personen der höchsten Prioritätengruppe.
Und die Einzelheiten dazu erfahren Sie bei den Kassenärztlichen Vereinigungen unter 116117. Robert Schwarz war das. Als ob Corona nicht ausreichen würde, ist in diesem Jahr in Brandenburg auch noch die afrikanische Schweinepest ASP nachgewiesen worden und nun auch noch die Geflügelpest. Im Landkreis Spree-Neiße im Ort Kreine bei Schenkendöbern wurde der Erreger H5N8 im Bestand eines Hobbytierhalters gefunden. 50 Tiere wurden schon getötet. Außerdem wurde dort ein infizierter toter Schwan entdeckt. Im nahegelegenen Atterwasch hat RBB-Reporter Daniel Masto mit dem Landwirt Christoph Schulz gesprochen und einen gewissen Fatalismus festgestellt.
Das hat aber nur damit zu tun, weil wir natürlich jegliche Tierseuche im Moment abkriegen, die im Umlauf ist. Also das hat bei der ASP angefangen und macht ja natürlich dann bei der Geflügelpest keinen Halt. Ja, jetzt heißt es erstmal abwarten.
Christoph Schulz hatte seinen Betrieb Vorsorge getroffen. Seine 30.000 Masthähnchen sind ohnehin im Stall. Vor den mobilen Hühnerställen mit den 700 Legehennen auf der Wiese hat er überdachte, eingezäunte Zelte aufgestellt.
Jetzt ist es so, die Tiere werden halt mit diesem Zelt durch Wildvögel geschützt, also vor Kot und direkten Kontakt. Ja. Ja, das ist so dieser Zwiespalt, den wir im Moment haben. Klar, Tierwohl auf der einen Seite und natürlich Seuchenschutz auf der anderen.
Doch einen hundertprozentigen Schutz vor der Geflügelpest gibt es nicht.
Wir haben natürlich noch Einflussfaktoren, den Mensch, dann sind Einschaumaterialien oder Technik oder irgendwelche Werkzeuge, die da immer mit dem Virus behaftet sein können, wo immer irgendwie eine Schlupfstelle ist. Corona zeigt uns ja im Moment, wie machtlos wir da teilweise sind.
Der Landkreis Spree-Neiße hat nun eine Allgemeinverfügung veröffentlicht. Um den Fundort in Kreine gibt es einen 3 Kilometer Sperrkreis. Betroffen sind hier rund 200 Geflügelhalter mit Kleinstbeständen. Was der Sperrkreis für Sie konkret bedeutet, erklärt Olaf Leik, stellvertretender Landrat des Spree-Neiße-Kreises.
Das heißt also, dass die Geflügelhalter in diesen Bereichen entsprechende Aufstallungspflichten haben, ihre Tiere gesichert unterbringen müssen, entweder in Ställen oder die Unterbringung mit sicheren Dächern versehen müssen, so dass von außen kein Kot oder Fremdvögel oder Fremdgefieder dort eindringen kann.
Außerhalb des Sperrkreises gibt es ein 10 Kilometer großes Beobachtungsgebiet. Sie seien aufgefordert, ihre genauen Bestände dem Landkreis mitzuteilen. Den größten Bestand hat Christoph Schulz mit seinen 30.700 Tieren. Sollte hier die Geflügelpest ankommen, müsste der komplette Bestand getötet werden.
Bei den Hennen zum Beispiel ist es so, dadurch, dass wir Direktvermarktung machen, bei den Eiern bricht quasi dieser ganze Markt zusammen. Du kannst ja deine Kunden nicht mehr beliefern. Da würdest du quasi vor den Scherben stehen, was du in den letzten Monaten aufgebaut hast.
Die Vorsorge ist zwar getroffen, doch mehr kann er im Moment nicht machen. Außer
drück ganz doll die Daumen, dass wir da mit einem blauen Auge davonkommen, hoffe ich.
Der Landwirt Christoph Schulz im Beitrag von Daniel Masto. Weder in Berlin noch in Brandenburg soll es zum Jahreswechsel 2021 die ganz große Böllerei geben, um die Krankenhäuser vor einer Überlastung durch Feuerwerksverletzungen zu schützen. Trotzdem halten sich für den Notfall etliche Angehörige von freiwilligen Feuerwehren bereit. Wie die ihre Silvesternacht verbringen, hat RBB-Reporterin Josephine Jahn in Großräschen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz erfahren.
Auf der Wache ist es ruhig, einen Tag vor Silvester. Wer nicht hier sein muss, der ist es auch nicht. Anders als sonst um diese Zeit, sagt Kreisbrandmeister Tobias Pelzer.
Wenn wir ein normales Silvester hätten, dann ist es in den größeren Städten, beispielsweise in Senftenberg, so, dass die Freiwilligen sich schon vorbereiten, indem sie sich vielleicht schon im Gerätehaus treffen, um dort ihren Silvesterabend zu verbringen. Das wird in diesem Jahr definitiv nicht der Fall sein. Die Kameraden feiern zu Hause bei ihren Familien. Und wenn es zum Einsatz kommt, dann kommt es eben zum Einsatz und dann wird von zu Hause aus losgefahren.
99% der Wehrleute im Landkreis sind Freiwillige. Wenn der Pieper geht, stehen die rund 2700 Männer und Frauen bereit. Da gibt es kein Jammern über Einsatzbereitschaft an Feiertagen.
Es gibt immer in jeder Feuerwehr Einsatzkräfte, die sagen, okay, ich verzichte dieses Silvester mal auf mein Sektchen oder mein Bierchen und stelle diese Einsatzbereitschaft sicher.
Die vergangenen 12 Monate sind auch für die Kameraden nicht gewöhnlich gewesen. Sebastian Lehmann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, blickt zurück.
Ja, einmal hatten wir ja bei uns im Nachbarlandkreis in Elbe-Elster diesen Moorbrand in der Nähe von Plesser. Ist auch nicht ein alltäglicher Einsatz, da ja auch über mehrere Tage und Wochen ging.
Erfreulicher umso mehr, dass man im Sommer, als die Pandemie sich ein wenig zurückgezogen hatte, wenigstens ein paar Weiterbildungen für die Ehrenamtler anbieten konnte. Jetzt freut sich Lehmann auf einen möglichst ruhigen Jahreswechsel.
Ja, ich werde Silvester mit meiner Familie ganz normal zu Hause im kleinen Kreis verbringen. Sollte natürlich die Feuerwehr benötigt werden, dann fahren wir natürlich raus und alleine in unser Geschäft sozusagen.
Und auch Tobias Pelzer ist zuversichtlich, dass die Nacht zum neuen Jahr aufgrund der Böllerbeschränkungen diesmal ruhiger aussieht. Fallen wird.
Ich mache auch gerne mal eine Rakete oder eine Feuerwerksbatterie. Ich finde es aber gar nicht schlimm, dass das dieses Jahr mal nicht der Fall ist. Von daher, ich bin guter Dinge, dass wir weniger Einsätze haben werden als in den vergangenen Jahren.
Bleibt nur noch guten Rutsch zu wünschen. RBB-Reporterin Josephine Jahn war das aus Großräschen und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de, in der App und als Podcast.
Inforadio Podcast.